Ja, willkommen zum unglaublicherweise schon letzten Vortrag heute hier in diesem Raum. Das Interesse an SE Linux ist da. Ne, sind allerhand Leute da. Ich freue mich auf den Vortrag von Robert Scheck. Bitte.
Ja, vielen Dank, dass Sie auch noch zum letzten Vortragsslot so zahlreich gekommen sind. Ich werde jetzt über SE Linux ein bisschen was erzählen. So als Eindruck für mich, wer von Ihnen setzt denn SE Linux aktuell schon ein? Oh, immerhin schon ein paar. Hoffen wir, dass es hinterher vielleicht mehr sind. Über mich, also mein Name ist, wie auch gerade eben schon vorgestellt, Robert Scheck. Ich bin generell beim Fedora Project als Contributor tätig, allerdings in der Freizeit. Für mich ist Fedora Hobby, Spaß. Nichtsdestotrotz unterstütze ich natürlich auch andere Open-Source-Projekte. Und wenn ich jetzt nicht gerade Freizeit für Fedora verbringe, bin ich IT-Systemadministrator bei einem IT-Systemhaus in Stuttgart. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Schnittmenge. Wir setzen auch SE Linux ein. Die Slides sind anschließend online verfügbar. Das heißt, wer sich jetzt unbedingt die Zeit mit Mitschreiben verbringen möchte, kann sie dann online runterladen. Verlinkt auf der URL, die hier dann auch gerade steht. Ja, was ist SE Linux? Generell die Abkürzung für Security Enhanced Linux. Und es stellt letztendlich die Implementation des sogenannten Flask-Konzepts dar. Und ist das Ergebnis von Forschungsarbeiten, die vor allem durch die NSA vorangetrieben worden sind. Ja, NSA ist jetzt natürlich so ein zwiespältiges Thema zurzeit. Offensichtlich hat es die NSA ja nicht eingesetzt, sonst wäre ihnen vielleicht Snowden nicht passiert, wer weiß. Aber der hat ja auch andere Lücken genutzt. Letztendlich ist SE Linux unter der GPL lizenziert, das heißt, das ist vollständig Open Source. Und die Contributions, die auch in den Kernel eingeflossen sind, sind jetzt nicht so umfangreich, als dass man sie nicht reviewen könnte. Also wer Zweifel hat, kann da auch immer noch selber reinschauen. Neben der NSA hat er natürlich auch Red Hat viel mitgewirkt als Sponsor des Fedora Projects. Und das Wichtigste eigentlich, SE Linux bietet Zugriffskontrolle auf Ressourcen im Sinne von Mandatory Access Control. Um überhaupt zu SE Linux zu kommen, schauen wir uns erstmal an, wie die Linux-Zugriffskontrolle normalerweise funktioniert. Ja, kümmert sich um die Prozesse und Ressourcen. Heißt unterm Strich, der Webserver-Prozess kann beispielsweise Webseiten lesen, aber nicht die etc Shadow. Bietet sich an. Die Entscheidungen werden getroffen über die Standardzugriffskontrolle, die im Linux-Kernel hardcoded ist. Da gibt es einfach die Benutzer und Gruppe. Das Ganze untergliedert sich dann noch in real und effektiv. Und die Zugriffsbits, also lesen, schreiben, ausführen. Das klassische Rechtekonzept, das sich jetzt über viele Jahrzehnte bewährt hat und das alle kennen. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir uns das an einem Beispiel anschauen, kann Firefox meinen privaten SSH-Schlüssel lesen? Ja, kann's. Ja. Das Problem daraus ist, der Zugriff basiert ausschließlich auf den Benutzerrechten. Normalerweise kann Firefox meinen SSH-Schlüssel nicht lesen oder wird es nicht tun. Es sei denn, ich habe irgendwelche Schwachstellen und mir seltsame Add-ons eingefangen. Aber das grundsätzliche Problem ist, dass die bestehenden Sicherheitsattribute nicht spezifisch genug sind, weil der Kernel kann nicht unterscheiden, wer greift auf meinen SSH-Schlüssel zu. Bin es ich als Benutzer oder ist es eine Anwendung? Per Berechtigung, ja, dürfen es beide. Darüber hinaus kommt noch hinzu, dass Prozesse auch die Sicherheitsattribute ändern können. Das heißt, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass beispielsweise meine Mailbox wirklich nur von mir immer gelesen wird, wenn die Software schadhaft ist oder gezielt manipuliert wird. Kann natürlich auch Prozessberechtigungen verändern. Beispielsweise Evolution oder ein Thunderbird könnte meine Mailbox dann für alle auf dem System lesbar machen und die Berechtigungen erweitern. Ja. Ansonsten gibt es halt eben zwei Berechtigungsstufen, den Benutzer und den allmächtigen Root. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich im Apache, der meistens zumindest nicht als Root-Benutzer läuft, eine Schwachstelle hat, dann habe ich Root-Rechte erlangt und kann das ganze System kompromittieren. Ich habe auch gleichzeitig damit keine Möglichkeit, minimale Berechtigungen zu erzwingen. Die Lösung, oh Wunder, SE Linux. Ja, letztendlich führt SE Linux zusätzliche Zugriffskontrollen ein, ergänzt damit aber nur das bestehende Rechtekonzept und ersetzt es nicht. Das heißt, zuerst kommt das Standard-Linux-Rechtekonzept und danach greift SE Linux potenziell ein, je nachdem, wie die Berechtigungen aussehen. Wie sieht es drunter aus? Es gibt einfach neue Sicherheitsattribute für Ressourcen und Prozesse. Und im Unterschied zur Standard-Linux-Rechtekontrolle handelt es hier um eine Sicherheitsrichtlinie, die flexibel anpassbar ist und die nicht im Kernel hardcoded wurde. Mandatory Access Control wird damit zwingend erforderlich und SE Linux kümmert sich auch um den Aspekt, minimale Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sorgt man dafür, dass es auch keinen allmächtigen Root-Benutzer gibt. Das Schöne ist, SE Linux ist für die meisten Anwendungen transparent. Nicht immer 100%, aber zumindest für die allermeisten doch wirklich transparent. Grundsätzlich gibt es bei SE Linux drei Formen der Zugriffskontrolle. Das eine ist Type Enforcement, das ist der primäre Mechanismus. Das ist auch der den meisten, wenn sie SE Linux eingesetzt haben oder einsetzen werden, begegnet. Es gibt die rollenbasierte Zugriffskontrolle RBAC und die Multilevel-Sicherheit MLS bzw. MCS. Wie wird das Ganze konfiguriert? Es gibt eine Richtliniensprache und verschiedene zentrale Konfigurationsdateien. Und um das Ganze leichter zu machen, gibt es natürlich auch bereits bestehende Richtlinien. Niemand möchte alle Rechte so von null auf definieren, zumindest die wenigsten. Jeder Zugriff wird standardmäßig verweigert, es sei denn, er wird explizit erlaubt. Damit erzielen wir dann auch die minimalen Berechtigungen. Wenn wir uns die Sicherheitsattribute anschauen, die SE Linux mitbringt, handelt es sich dort um vier Felder. Wir haben zum einen einen Benutzer, wir haben dann die Rolle, den Typ und ein Level. Das Schlüsselfeld ist in den meisten Fällen, wenn man ganz vorne beginnt mit SE Linux, der Typ, der an dritter Stelle steht und wird für Type Enforcement verwendet. Die restlichen Felder RBAC werden für RBAC und MLS verwendet. Da würde ich dann später noch genauer drauf eingehen. Wenn man den Sicherheitskontext betrachtet, dann muss der ja irgendwo untergebracht werden. Grundsätzlich wird er an alle Prozesse und Ressourcen gehängt. Und dazu musste man natürlich auch Standardwerkzeuge erweitern und modifizieren. Ein ganz guter Buchstabe, der scheinbar noch frei war, war minus groß Z. Manche verwenden auch minus minus SE Linux. Und man sieht dann, wenn man beispielsweise bei PSAUX noch ein Z anfügt oder bei einem LS minus LA ein Z anfügt, die entsprechenden Sicherheitskontexte. Zwei Beispiele von meinem lokalen System. Das ist auch das Format, das vorhin auf dem vorigen Slide im Beispiel war. Das Type Enforcement, wie schon vorher erwähnt, basiert auf dem Typ, das ist das dritte Feld, und wird auf alle Prozesse und Ressourcen angewendet. Letztendlich bekommt der Apache-Prozess dann den Typ httpdt, also _t für Typ, und die Datei, um die es geht, die gelesen werden soll, bekommt ebenfalls einen Typ, in dem Fall httpd-syscontent-t. Grundsätzlich ist man in der Namensgebung frei. Die Entwickler haben sich zur Unterscheidung natürlich verschiedene Typen einfallen lassen, die dann auch noch eine feinere Granulation ermöglichen. Ist halt dann syscontent-t geworden. Was dann SE Linux mit der Policy macht, ist einfach, den Zugriff zwischen den Typen zu erlauben. Heißt, ein Prozess, der mit dem Typ HTTPDT läuft, darf auf Ressourcen zugreifen, die mit HTTPD syscontent gelabelt sind.
Ja.
Ja. Die Berechtigung in der Policy, da komme ich nachher noch drauf zurück. der Zugriff war jetzt allerdings im vorigen Beispiel recht unvollständig. Ich kann mit SE Linux nicht nur einen Zugriff erlauben, sondern das Ganze wird noch weiter unterteilt in Klassen. Und zwar beispielsweise, ob es sich um ein Verzeichnis handelt, eine Datei, einen Socket oder einen Prozess. Und jede der Klassen hat dann nochmal Berechtigungen. Lesen, schreiben, ausführen, Attribute holen. Es gibt noch eine Menge mehr, auch im Netzwerkbereich. Ich habe einfach halber mal die gängigsten einfach hier genommen. Und das explizit erlauben würde dann in dem Fall noch mit einem File Read ergänzt werden. So eine Policy-Zeile ist auch die unterste auf dem Slide mit Allow und der entsprechenden Objektklasse und der Berechtigung. Ja, grafisch dargestellt, genau diese Regel. Der Apache-Prozess darf var www.html lesen. Gleichzeitig darf er aber auch public.html lesen, wenn public.html genauso gelabelt ist. Es ist für SE Linux damit erstmal unerheblich, wo die Dateien liegen, sondern es ist einfach einzig und allein entscheidend, wie sie gelabelt sind. Wenn das Verzeichnis das gleiche oder das richtige Label hat, funktioniert der Zugriff. Und auf ShadowT ist eben kein Zugriff dann erlaubt in dem Beispiel. Ja, damit habe ich jetzt schon den oberen Abschnitt im vorigen Slide, in diesem Slide mit dem vorigen erklärt. Es gibt natürlich so viel wie möglich Gruppierungen, um das Ganze einfach zu halten. Die Policy ist aktuell, wie sie ist, relativ umfangreich und komplex. Das heißt, man versucht natürlich zu gruppieren und die gleichen Typen auch wieder zu verwenden. Ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Die Prozesstypen werden auch Domains genannt. Das ist nachher ein Begriff, der dann, wenn es um die Policy geht, noch wichtig ist. Ja, unterschiedliche Ressourcen können die gleichen Typen haben, also gerade die Beispiele der verschiedenen Pfade auf dem Dateisystem, auf die der Apache alle zugreifen darf. Ich könnte ja beispielsweise auch noch ein /www haben, zusätzlich zu meinem var.html. Okay, irgendwie müssen die Labels an die Dateien und an die Verzeichnisse ran. Dazu gibt es File-Contexts. Das ist letztendlich eine Konfigurationsdatei, wo die Standardkontexte definiert werden. Das Ganze geht mit und ohne reguläre Ausdrücke. Mit regulären Ausdrücken ist zwar ein bisschen weniger lesbar, dafür ein bisschen flexibler. Letztendlich ist es einfach eine lange Liste von Verzeichnissen und Dateien auf dem Dateisystem, die dann einem Kontext zugeordnet werden. In dem Fall werden alle Dateien, die in User-Bin oder beispielsweise auch in User-Local-Bin liegen, mit dem Label bin-t versehen. Die Vererbung erfolgt vom Elternverzeichnis zur Laufzeit. Man kann allerdings natürlich auch den Kontext händisch abweichend setzen. Dafür gibt es Change Context. Das ist moduliert vom Aufbau her entsprechend chown. Passwd hat noch ein bisschen eine besondere Rolle, es verwaltet zusätzlich den Kontext der etc Shadow. Von der Datei zum Prozess. Letztendlich wird der Prozesstyp vom Elternprozess standardmäßig vererbt oder durch die Richtlinie gesetzt oder auch von der Anwendung gesetzt, im Falle von der Login-Shell. Ein Beispiel, wenn man dann auf der Bash ein LS ausführt, ändert sich der Kontext nicht. Es ist beides mal der User-Kontext. Allerdings, wenn ich vom Init beim Starten des Systems beispielsweise den Apache starten lasse, wird dazu klassischerweise in InitScript aufgerufen. Ich wollte es mit Systemd jetzt nicht unnötig verkomplizieren. Und anschließend hat der gestartete Apache-Prozess dann nicht mehr init-t, sondern läuft dann in der Domain httpdt. Ja, Login hat noch ein bisschen eine besondere Rolle. In dem Fall findet dann der Wechsel statt von der Domain login.t auf user.t, bedingt durch die Login-Shell. Ja, wenn man sich das Ganze in der Policy anschaut, gibt es dafür eine Richtlinienregel, der man genau diese Informationen übergibt. Nämlich, von wo komme ich? Dem Elternprozess, deren Dateityp des Dienstes, in dem Fall wäre User has been named mit named.exec.t gelabelt und in welcher Domain möchte ich den gestarteten Prozess haben, in named.t. Damit wird die Policy deutlich kleiner, allerdings nicht weniger umfangreich am Ende. Das Ganze entspricht vom Aufbau ungefähr setuid.d. Die Prozesstypen werden gesetzt, um sicherzustellen, dass die Anwendung in der korrekten Domain läuft. Das Schöne daran ist, man muss die Anwendung nicht anpassen, da das Ganze im Kernel geschieht. Heißt dann aber auch im Umkehrschluss, man stellt natürlich sicher, dass beispielsweise der Apache keine Prozesse starten kann, die vom Typ init.t sind. Damit stelle ich dann sicher, wenn man es schafft, über eine Rechteausweitung im Apache Root-Rechte zu erlangen, dass ich nicht einfach irgendeinen init-Prozess beispielsweise starten kann, einfach durch die Beschränkung der Domain. In dem unteren Beispiel darf userbin-passwd auch nur im Kontext passwd.t laufen. Wenn wir uns nochmal den Sicherheitskontext anschauen, dann gab es ja vorhin auch noch den Benutzer. Der muss nicht dem Linux-Benutzer entsprechen, endet oftmals mit Unterstrich U wie User und findet in der Targeted-Richtlinie, die standardmäßig auf den meisten Systemen zum Einsatz kommt, keine Verwendung. Wenn man andere Richtlinientypen einsetzt, die dann umfangreicher sind und auch umfangreichere Konfigurationen meist benötigen, dann geht es richtig los. Grundsätzlich wird auch das Benutzerfeld vom Prozess geerbt und Systemprozesse erzeugen Dateien mit dem Dateikontext System-U. Also wenn man ein ls-laz auf seinem System macht, wird man dort meistens bei den Dateien diesen Systemkontext finden. Das Rollenfeld ist für die rollenbasierte Zugriffskontrolle. Das schränkt letztendlich die Type Transitions weiter ein, endet R wie Role mit Unterstrich R und in der Target-Richtlinie wird standardmäßig Object underscore R verwendet. Wenn man dann RBAC einsetzt, läuft es unterm Strich dann auf die MLS-Richtlinie hinaus, auf die ich nachher noch weiter eingehe. Das vierte Feld ist das MCS-Level-Feld. Und dient für die Multilevel-Sicherheit MLS beziehungsweise für die Multikategoriesicherheit MCS, ist von der Eindeutschung her natürlich dann ja, ein bisschen ungeschickt. In der Targeted-Richtlinie wird das letzte Feld oftmals ausgeblendet und gibt dann ein Level beziehungsweise einen Bereich an. S0 wäre ein einzelnes Level und einen Bereich würde man angeben mit S0 minus oder bis S15, während man, ja, kann man nur bedingt lesen oder mit was anfangen, deswegen kann man dort auch an der Stelle Labels verwenden, wie beispielsweise System High oder System Low. Wie die Zuordnung zustande kommt, sehen wir auch noch. Ja, was erreichen wir damit? Letztendlich Prozesse mit minimalen Berechtigungen. Wir haben Typen für die Informationen, wir haben Felder. Der Zugriff funktioniert damit benutzer- und anwendungsbasiert und die Berechtigung ist damit feiner granuliert. Es wird unterschieden, von wem der Zugriff kommt. Kommt er von einem Prozess oder von welchem Prozess kommt er und welche Rechte hat er? und ermöglicht letztendlich dann einfach eine genauere Rechtekontrolle. Und die Kompromittierung des Apache ist durch die SE Linux Policy begrenzt. Die MLS-Richtlinie entspricht Bell LaPadula und sorgt dafür, dass vertrauliche Informationen nicht an nicht vertrauenswürdige Personen weitergegeben werden können. Gängiges Beispiel ist dafür ein Krankenhaus, wo es beispielsweise Unterlagen von Ärzten gibt, die dann auch nur von Ärzten gesehen werden können, die aber beispielsweise das Pflegepersonal nicht einsehen können soll, wo dann einfach durch das rechtliche Konzept auch wirklich verhindert wird, dass Ärzte beispielsweise ein Dokument dem Pflegepersonal auch zur Verfügung stellen können. Allerdings ist die Richtlinie nur für Serverbetriebssysteme gedacht, also beispielsweise File-Shares. Gibt auch keine Unterstützung damit für X und es werden auch nur bestimmte Pakete und Dienste unterstützt, üblicherweise im Bereich von File-Shares. Ja, Reddit hat das Ganze dann mit IBM sieben Jahren auf die Spitze getrieben und hat das Ganze noch zertifiziert, falls jemand an den Standards interessiert ist. Kommen wir aber zur Richtlinie, die für die meisten interessant ist und die auf den gängigen Linux-Distributionen ausgeliefert wird. Das ist die Targeted-Richtlinie. Die Targeted-Richtlinie ist das, was den Benutzern auch ein Stück weit das Leben leichter macht. SE-Linux hat ja immer den Ruf, es tut ja nichts und ich kriege überall nur Fehlermeldungen. Was die Targeted-Richtlinie adressiert, ist, dass Prozesse standardmäßig uneingeschränkt sind, wie als würde es SE-Linux nicht geben und nur gezielte, also bestimmte Targeted-Prozesse sind eingeschränkt. Wenn man sich das dann anschaut, sind Benutzerprozesse, die ich einfach starte als Root, als User, standardmäßig unconfined T. Systemprozesse sind in initRCT. Und wenn ich dann als Root beispielsweise den Apache starte, findet eine über die Richtlinie eine Type-Transition von der Domain unconfined T nach HTTPDT statt. Das heißt, ich wechsle einfach von unbegrenztem Zugriff auf begrenztem Zugriff für diesen Prozess. Wenn man sich die Konfiguration anschaut, dann findet die sich vollständig unter etc se Linux. Und dort gibt es die zentrale etc se Linux Config. Da kann man zum einen sagen, ob man se Linux im Enforcing Mode haben möchte, also aktiviert und durchgesetzt. Permissive, aktiviert, aber ohne Durchsetzung. Damit wird eben nur protokolliert. Oder ob man es ganz deaktivieren möchte. Das ist auch das, was die meisten Benutzer kennen, um SE Linux abzuschalten. Im zweiten Feld, im SE Linux Type, kann man dann die Policies auswählen, je nachdem, was die Distribution bereitstellt. Im Falle von Fedora ist das jetzt hier Targeted und MLS. Schließt übrigens nicht aus, dass man auch eine komplett eigene Policy schreibt und die dann irgendwie anders benannt. Unterhalb von etc/se/linux gibt es für jede Policy noch ein eigenes Verzeichnis. Dort gibt es beispielsweise das Verzeichnis Kontext, in dem sich die Standardkontexte befinden, also die Zuordnung von Dateien und Verzeichnissen auf Kontexte. In Modules liegen die Module zum Bauen der Richtlinie. In Policy liegt die kompilierte binäre SE-Linux-Richtlinie, die dann auch entsprechend in den Kernel geladen wird. In der SE-Transconf gibt es das Mapping zwischen S0 auf System High beispielsweise. Und in SE-Users ist das Mapping von Linux auf SE-Linux-Benutzern, also beispielsweise von dem Linux-User Robert auf den SE-Linux-Benutzer Robert-U. Wenn man SE-Linux übersteuern möchte, kann man das auch ohne Konfigurationsdatei tun, beispielsweise beim Booten als Kernelparameter SE-Linux gleich 0 anfügen, startet mit deaktiviertem SE-Linux, hat allerdings natürlich zur Konsequenz, dass auch kein Sicherheitskontext mehr an neu erstellte Dateien angefügt wird, Heißt im Umkehrschluss, wenn man dann später sich doch entscheidet, SE Linux wieder anzumachen, muss man erst die Standardkontexte auf den Dateien und Verzeichnissen wieder setzen oder setzen lassen. Ja, wenn es Probleme gibt, kann man notfalls auch schon vor dem Booten des Systems Enforcing gleich 0 setzen, um auf Permissive einfach zu wechseln. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man an der SE Linux Policy herumgeschraubt hat und das System nicht mehr hochkommt. Was es auch gibt, sind Mainpages, allerdings nur für die Targeted-Richtlinie, weil das die gängige ist. Letztendlich gibt es für unheimlich viele, derzeit etwa über 250 Targeted Domains, also Prozessen und Diensten, diese Mainpages, die man mit underscore SE Linux bekommt, also beispielsweise http://SE Linux oder samba-SE Linux. Dort sind dann die Kontexte beschrieben, die beispielsweise für Nutzdaten verwendet werden oder für welche Art von Nutzdaten welcher Kontext verwendet werden sollte, aber auch noch die Booleans, mit denen man bestimmte Einstellungen der Policy aktivieren oder deaktivieren kann. Da kommen wir auch noch später drauf genauer zurück. Ja, die modifizierten Systemwerkzeuge, so ein paar konkrete Beispiele. LS hatten wir vorhin schon, das Ganze gibt es natürlich auch an ID, an LSOff, an Netstat oder an Find. Ich wüsste jetzt keine Software, wo die Erweiterungen nicht bereits upstream wären, es sei denn in irgendwelchen älteren Paketen, auf älteren Distributionen. Letztendlich ist es -z oder bei Find auch -context. Nachdem man die Standardwerkzeuge patchen musste, musste man sie auch noch ein bisschen weiter aufbohren, beispielsweise bei CP, also dem Kopieren. Und zwar wird der Kontext vom Elternverzeichnis geerbt, beziehungsweise vom Systemstandard, je nachdem, ob der abweichend ist. Das entspricht ungefähr dem, was man auch von Berechtigungen ohne SE Linux hat. Wenn man eine Datei kopiert, sind die Berechtigungen bei der kopierten Datei abweichend zur Quelldatei. Beim Move wird der ursprüngliche Kontext beibehalten. Das entspricht auch den ganz normalen Berechtigungen, wenn ich eine Datei durch die Gegend schiebe. Install hält sich an den Systemstandard und Ausnahmen sind durch RestoreConD möglich. Hinter dem Ganzen werkelt libSE Linux. Das ist eine Bibliothek und in den libSE Linux Utils liegen viele dieser SE Linux spezifischen Hilfswerkzeuge. GetEnforce und ZEnforce dürften die bekanntesten sein, ZEnforce 0, wie es viele Benutzer machen, um auf den Permissive Mode zu wechseln. Gleichzeitig kann ich mir mit GetEnforce den Stand anzeigen lassen. Da das beispielsweise in Skripten nicht sonderlich geschickt ist, gibt es SE Linux Enabled, der einfach mit Return Codes arbeitet. Mit MatchPathCon kann ich mir den standardmäßigen Kontext von einer Datei anzeigen lassen auf Basis der Policy, beispielsweise wenn ich den Kontext selbst übersteuert oder geändert habe. Und mit AVC Stat erhält man SE Linux Statistiken. Und wer dann noch weiter dran entwickeln möchte, kann beispielsweise mit Python und Ruby, abgesehen von der C-Schnittstelle, da auch noch reingreifen. Zusätzlich gibt es die sogenannten Policy Core Utils. Die enthalten noch viele weitere Befehle zum Verwalten und Anpassen von Kontexten. Eher spannend daraus dürfte Audit to Allow sein oder Audit to Why. Audit to Allow erstellt eine Richtlinie, die dann das, was verboten wurde, erlaubt. Sollte man sparsam damit umgehen oder wissen, was man tut. Es soll schon Leute gegeben haben, die in Daemon geschrieben haben, der die gesamten verbotenen Richtlinien an Audit to Allow piped. Ja, habe ich dann halt den Sinn von SE Linux ein bisschen verfehlt. Audit to Why ist für den klassischen Endanwender ein bisschen schwerer verständlich. Wenn man sich aber dann mal so ein Beispiel anschaut, kann man das recht gut nachvollziehen. Die SE-Module-Befehle dienen generell zur Verwaltung von Modulen. Da schauen wir nachher noch in ein Beispiel rein. Wo ich vorhin gesagt habe, Meldungen und Dinge, die verboten sind. DSL-Linux-Meldungen werden in einem sogenannten Access Vector Cache, AVC, abgelegt. Der befindet sich entweder dann oder wird entweder angefügt an Warlock Messages, wenn kein Audit Daemon läuft. Der Audit Daemon ist auch Bestandteil aus dem SE-Linux Framework. Oder wenn eben der Audit Daemon läuft in Warlock Audit Audit Log. Drunter ist dann auch ein Beispiel für ja, so einen typischen verbotenen Zugriff. Es wirkt relativ kryptisch, werden wir nachher allerdings noch sehen, dass es nicht so kryptisch ist. Grundsätzlich kommen die AVC-Meldungen aus verschiedenen Gründen zustande. Beispielsweise, eine Datei hat einen falschen Kontext, der Prozess läuft unter einem falschen Kontext, es gibt einen Fehler in der Richtlinie oder irgendein Zweig, der Policy wurde noch nie getestet, noch nie genutzt. Oder es gibt Funktionalitäten in der Software, die einfach noch nie genutzt wurden, zusammen mit SE Linux. Realistischerweise kann es auch ein Einbruchsversuch sein. Hatte ich auch schon auf echten Systemen. Ja, letztendlich, wenn man so eine Allow-Regel haben möchte, um die Policy zu erweitern, kann man beispielsweise Audit to Allow mit dem Audit-Log füttern. Das spuckt dann Zeilen aus wie Allow HTTP, die User Home T, File Get Adre. Diese ganzen Policy-Regeln sind damit ja, zumindest relativ lesbar. Wenn man sich dann die AVC-Meldungen anschaut und man findet dort drin Meldungen für File underscore T, dann resultiert das daran, dass die Datei mit hoher Wahrscheinlichkeit angelegt wurde, als SE Linux deaktiviert war. Heißt unterm Strich, es bietet sich an, das gesamte Dateisystem mit den Kontexten neu zu versorgen, das heißt zu relabeln. Die meisten Linux-Distributionen haben irgendwo in den Startup-Skripten da einfach einen Trigger dafür drin, wenn man einen Touch /.auto-relabel und einen Reboot durchführt. Man kann auch einfach mit einem Restore-Con hergehen. Ich kann das aber auch bei einer einzelnen neuen Festplatte oder einem neuen Mountpoint gezielt durchführen. Ja, wenn Default underscore T enthalten ist, ist es ebenfalls ein Labeling-Thema, resultiert normalerweise aus der gleichen Thematik. Wenn man jetzt von diesen Meldungen geflutet wird und weiß nicht warum, und die sind alle recht ähnlich, dann ist das oftmals ein Labeling-Thema. Wenn ich jetzt folgendes Beispiel wirklich ausführen würde und mir in meinem Home-Verzeichnis oder auch im Home-Verzeichnis des Users root eine etc-resolve-conf anlege und die von meinem Home-Verzeichnis verschiebe und meine reguläre etc-resolve-conf ersetze, hat, dadurch, dass beim Verschieben der Kontext nicht geändert wird, die Datei weiterhin den Kontext user home t. Heißt dann im Umkehrschluss, ja, Resolving geht nicht mehr, weil kaum einer der Prozesse die Rechte haben sollte, auf User Home T zuzugreifen. Warum auch? Lösung wäre dann, mit RestoreCon den Kontext aus der Policy wiederherzustellen oder händisch mit einem Change Context. Dann müsste man allerdings wissen, welches der richtige Kontext ist. Weiß man es nicht, nimmt man den RestoreCon, der einfach dann in den File-Kontexten nachschaut und den richtigen nimmt. Um das Ganze ein bisschen leichter zu machen und das Thema Log-Lesen den Administratoren ein Stück weit zu ersparen, gibt es den Dienst SE Troubleshoot, der letztendlich einfach auf Access-Vector-Cache-Meldungen von dem Audit-Dienst wartet. Das heißt, es ist sinnvoll, auch diesen Audit-Dienst, auch wenn es wieder ein zusätzlicher Dienst ist, zu verwenden. Denn der Dienst kennt auch oder hat eine Plugin-Datenbank für bekannte Probleme. Die ist zwar vielleicht nicht perfekt, gibt aber oftmals einen Stups in die richtige Richtung. Da werden auch verschiedene Lösungsvorschläge mit geschätzten Wahrscheinlichkeiten angegeben. SE Alert an der Konsole startet dann das grafische Tool. Wenn man dann SE Linux auf dem Desktop verwendet, gibt es oftmals dann auch noch irgendeine Integration bei den meisten Desktop-Environments in der GUI, dass irgendein Icon hochpoppt und ein Dialog, eine Dialogmeldung erscheint. Man kann allerdings auch SE Troubleshoot auf dem Server einsetzen und sich beispielsweise E-Mail-Benachrichtigungen schicken lassen, um das bei Servern mitzubekommen. Ja, in grafisch sieht das Ganze dann so wie auf dem Screenshot aus. In dem Fall habe ich das vorhin angesprochene Beispiel mit der ETC ResolveConf durchgeführt und hat dann auch nicht lange gedauert, bis in dem Fall Samba auf meinem System geschrien hat, dass es nicht mehr auf die ETC Resolve zugreifen kann. Und ich bekomme verschiedene Lösungen vorgeschlagen. In dem Fall ist die richtige dabei. Das ist allerdings nicht immer gewährleistet. Das heißt, man sollte natürlich auch anschauen, sind die vorgeschlagenen Lösungen realistisch? Nur weil es grafisch und damit potenziell einfacher ist, sind die Vorschläge nicht zwangsläufig richtig, weil wenn ich mir die Vorschläge darunter anschaue, alle möglichen Dinge einfach zu erlauben, dann ist das nicht unbedingt das richtige Ziel. Dadurch, dass die nach einer Wahrscheinlichkeit geordnet sind, ist der oberste meistens der richtige, wenn es sich einfach nur um irgendwelche kleineren Fehler handelt. Und per Mausklick kann man natürlich dann auch die Berechtigungen korrigieren. Der entsprechende Konsolenbefehl wird auch angezeigt. Manchmal hat man die Situation, irgendwas geht nicht und es gibt allerdings keine Meldung im Access Vector Cache. Einfachste Möglichkeit, um rauszufinden, ist es überhaupt ein SE-Linux-Problem, weil es sind bei weitem nicht alle Probleme mit fehlenden AVC-Meldungen SE-Linux geschuldet, sondern oftmals auch einfach der Anwendung, ist ein Set in Force 0 durchzuführen, das Ganze versuchen zu reproduzieren und zu schauen, tritt es weiterhin auf oder tritt es nicht auf. Tritt das Problem nicht auf, dann greift mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sogenannte Don't-Audit-Regel, mit denen man AVC-Meldungen unterdrücken kann. Es ist einfach so, dass verschiedene Dienste verschiedene Zugriffe probieren, durchführen, die sie nicht zwingend brauchen würden, für die man allerdings nicht unbedingt Meldungen haben möchte. Was weiß ich, ein Samba-Prozess, der standardmäßig ein SIG 0 an seine Kind-Prozesse schickt. Irgendwann lebt der Kind-Prozess nicht mehr, beispielsweise, weil der User einfach nicht mehr den Samba-Prozess nutzt. Und der Elternprozess schickt aber weiterhin den SIG 0 an die Child-Prozesse. Bedeutet unterm Strich, wenn irgendein anderer Prozess die gleiche PID hat, bekommt der den SIG 0 ab. Das möchte man nicht unbedingt regelmäßig im Log haben. Gab oder gibt auch einen Policy-Fehler derzeit beispielsweise, der genau das in einem Cluster-Setup triggert. Wenn man in die Situation kommt, dass man dann trotzdem den AVC denied analysieren muss, kann man einfach die Policy mit deaktiviertem Don't Audit neu bauen. In dem Fall SE-Module-DB. Das ist die kurze Form für Disable Don't Audit Build. Und falls jemand noch ein altes Red Hat Enterprise Linux 5 hat oder ein äquivalentes System, dort muss man dann abweichende Befehle ausführen. Allerdings gehe ich davon aus, dass Sie wahrscheinlich alle kein altes Red Hat Enterprise Linux 5 mehr haben, sondern ein Fedora 14 oder neuer oder entsprechendes System, das ja auch schon älter ist, wenn man sich den Release-Zyklus von Fedora anschaut, wenigstens erfüllen. Insofern dürfte SE-Module das deutlich praktikablere sein. Dateikontexte verwalten, ich hatte das vorhin schon angesprochen, chcon. Grundlegendes Werkzeug und nach chmod modelliert. Auch vorhin schon gehabt, Touch von /.autorelabel. Restorecon, Setfiles arbeitet auf Dateisystemebene und Fixfiles kann man auch einen RPM-Paketnamen übergeben. Unter Debian funktionieren wohl auch Debian-Paketnamen. Ich kann es nicht selber nachvollziehen, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe mir sagen lassen, das würde funktionieren. MatchPathCon hatten wir auch schon vorhin, zeigt einen Standardkontext. SE-Manage ist ein eigenes Framework, das vermeidet, dass man für alles eine eigene Policy schreiben muss und das Ganze damit leichter, schneller und einfacher macht. Und für die, die es grafisch mögen, gibt es SystemConfig SE Linux. Das bildet ungefähr die SE-Manage-Funktionalität ab, ist allerdings grafisch. SE-Manage oder zu SE-Manage gehören auch die SE Linux Booleans im weiteren Sinne. Das ermöglicht einfach das Ein- und Ausschalten von verschiedenen Kontexten. Entschuldigung, nicht von verschiedenen Kontexten, sondern von verschiedenen Regeln. Ermöglicht mir es beispielsweise, Zugriff auf NFS zu erlauben oder zu verbieten für einen Dienst, sofern die Entwickler das vorgesehen haben. Das Ganze kann ich entweder persistent machen oder nicht persistent, also hält nur bis zum nächsten Reboot. Natürlich geht das Ganze auch grafisch. Das unterste Beispiel erlaubt dem Libwirt auf USB zuzugreifen, was ich auch verbieten könnte. Das Minus P ist für permanent. Wenn man sich das Ganze in grafisch anschaut, dann kann man auch einfach Häkchen setzen, um die Booleans zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wie man sieht, ein paar sind aktiviert und es gibt, wenn man sich den Scrollbalken auf der rechten Seite ansieht, sehr, sehr viele von den Booleans. Die findet man übrigens auch bei den entsprechenden Diensten dokumentiert, also beispielsweise in Konfigurationsdateien, die erweitert wurden, oder dann eben auch in den Mainpages für die Targeted Policy. Das Ganze ist policy-spezifisch, heißt unterm Strich, wenn man es in eine eigene Policy schreibt, müsste man auch eigene Booleans schreiben. Die SE Linux-Module sind modular aufgebaut. Mit dem SE-Module-Befehl kopiert man letztendlich das sogenannte Policy Package, PP, in das Verzeichnis. Das sollte man auch tunlichst nicht händisch machen. Und letztendlich werden alle Policy Packages als Binär-Policy in dem Policy-Verzeichnis abgelegt, das dann auch in den Kernel geladen wird. Und die File-Contexts und auch die für die Home Directories werden daraus erzeugt. SE-Module-L zeigt alle geladenen Module, minus I und mein Modul lädt das Modul und minus R entfernt das Ganze. Damit kann ich Module selbst laden und entladen, egal ob Standardmodule sind oder eigene. Auch das gibt es in grafisch. Hinzufügen, entfernen. Wenn man ein Richtlinienmodul erstellt, besteht das Ganze aus drei Dateien. Ich habe zum einen die Type-Enforcement-Datei, das ist, endet auf .de. Da stehen die eigentlichen Allow-Regeln drin, die ich die ganze Zeit gezeigt habe in meinen Beispielen. Die würde man da auch 1:1 so reinpacken. Ich habe den File-Kontext, da ist das von Anfang an oder am Anfang gezeigte Beispiel wäre da drin von User bin auf bin t. Allerdings vielleicht nicht konkret das, sondern das für meinen Anwendungsfall zutreffend ist. Und ich habe die Interface-Datei, in der ich die Schnittstellen definiere für die Interaktion mit anderen Domains, mit dieser Domain. Also beispielsweise der Name der Domain unterstrich domtrans. Je nachdem, was man braucht, muss man da die SE Linux Policy dazu konsultieren oder in bestehende Module reingucken, um herauszufinden, was man braucht. Oder man weiß es. Aber üblicherweise muss man dafür in die Doku schauen. Für kleine Anpassungen hatte ich vorhin schon Audit to Allow erwähnt. Wenn ich jetzt irgendwas Apache-spezifisches habe, kann ich mir das einfach rauskreppen und dann Audit to Allow pipen. Und ich kann es mir nicht nur ausgeben lassen, wie die Regel heißen würde, sondern ich kann sie auch kurzerhand in eine Policy umwandeln und anschließend die Policy mit SE-Module laden. Auch hier mit Vorsicht, man sollte immer schauen, ob es auch sinnvoll ist, das zu erlauben, was verboten ist oder ob es nicht doch ein Kontextthema ist oder ein Berechtigungsthema. Nur weil es so einfach ist, irgendwas zu erlauben, muss es noch lange nicht richtig sein. Das SE-Manage-Framework gibt es in Fedora seit Fedora Core 5, also schon sehr, sehr lange und vermeidet, wie vorhin auch schon erwähnt, eigene Richtlinien und Module. Beispielsweise darf sich der Apache standardmäßig nur an Port 80 binden. Würde ich den Apache an Port 81 binden wollen, dann würde das nicht funktionieren. Er würde einen entsprechenden Fehler bekommen und damit auch nicht starten. Beziehungsweise beim Reload wird es natürlich auch knallen. Mit dem SE-Manage-Framework habe ich die Möglichkeit einfach zu sagen, Port 81 wird auch als HTTP-Port gelabelt und damit ist dann auch die Policy zufrieden. Ohne SE-Manage-Framework müsste ich dafür ein eigenes Modul schreiben, so wie vorhin angedeutet, eine TE-File und so weiter. Mit SE-Manage kann man allerdings noch mehr machen. Man kann auch das Mapping der Linux-Benutzer auf die SE-Linux-Benutzer konfigurieren. Man kann Dateikontexte verwalten, also beispielsweise auch einen neuen Kontext setzen. Im unteren Beispiel für Backzähler. Das Ganze geht natürlich auch wieder grafisch. Da sieht man auch sehr übersichtlich die Liste der vorhandenen Kontexte für die Ports. Ja, Auditierung, Audit Daemon. Letztendlich ohne Audit-Prozess war Log Messages und natürlich auch in Demask oder im Journal für diejenigen, die Fedora beispielsweise einsetzen, mit Audit-Prozess im Audit-Log. Wenn man eine vollständige Auditierung braucht, muss man dafür einen Kernel-Parameter anfügen, Audit gleich 1. Ja, wer die ganzen Zertifizierungen mag und die Compliances, den SE Linux entspricht und die es einhält, hat jetzt an diesem Slide seine Freude. Ich hier jetzt weniger. Viel spannender ist es wahrscheinlich eher für die Leute, die mit SE Linux arbeiten, dann irgendwelche Informationen aus dem System rauszuziehen, beispielsweise mit Audit Report, mit dem man relativ lesbar die Logs ausgewertet bekommt, es sei denn, man mag Unix Timestamps in den Logs. Gleichzeitig kann man da auch suchen mit Abgrenzungen, Our Report mit Start- und Endzeit. Man kann auch erfolgreiche Zugriffe auflisten, sofern sie eben protokolliert wurden und natürlich die fehlgeschlagenen. Mit Auth-Search kann man, also Audit-Search, kann man entsprechend durch die AVC-Meldungen suchen. Klar geht es auch mit einem CREP, aber nochmal, um darauf zurückzukommen, Unix-Timestamps sind nicht unbedingt bei einem CREP das Einfachste, sprich es ist einfacher, einen Bereich anzugeben von bis und das Tool den Rest machen zu lassen. Ja, war ein Haufen Informationen. Trotzdem hoffe ich, einen kleinen Eindruck gegeben zu haben, was SE Linux alles kann, dass es sehr mächtig ist. Und auch wenn es jetzt kompliziert scheint, einfach mal nicht ausmachen, es anlassen. Und falls man doch irgendwo mal ein AVC denied bekommt, eine entsprechende Meldung oder irgendwas nicht geht, einfach mal reingucken, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, was es denn damit auf sich hat. Viele der Probleme und den Schrecken, den SE Linux verbreitet, sind historisch. Aus Zeiten, wo es teilweise nicht mal die Target-Richtlinie gab, wo man einfach wirklich alles verboten hat. Wenn man eine aktuelle Linux-Distribution nimmt, SE Linux anlässt und einfach damit arbeitet, bekommt man eigentlich keine SE Linux Fehlermeldungen mehr, so auf dem klassischen Desktop-System und auch auf den Serversystemen, wenn man jetzt nicht in umfangreichere Konfigurationen einsteigt, gibt es da eigentlich auch keine Probleme. Es ist eher, also der Schrecken ist eher historisch. Ja, ein paar Schütteln mit dem Kopf. Probiert es mal aus, die meisten, die es aushaben. Ja. Im Apache, das ist ein gängiges Thema, dass standardmäßig Netzwerkverbindungen beispielsweise zur Datenbank verboten sind. Das kann man in der Tat oder das muss man je nachdem, was man braucht, eben aktivieren.
Ich habe drei Sachen, die einem helfen. Wenn er irgendwas.
Wir haben Mikro. Okay.
Also, wenn er SE Linux einsetzt, gibt es eigentlich so drei Sachen, die meistens so das Problem sind. Erstens, wenn er irgendwas woanders hinlegt. Typischer Fall, die Webseite soll eben nicht nach bei Fedora war, www.html, soll irgendwo anders da sein. Zwei Sachen. Erstens, guck, dass das, wenn er das anlegt, dass es dasselbe Security-Label hat wie das Verzeichnis von wo es mal oder wo das Original ist. Und was ich auch empfehle, setzt mit diesem den Standard, dass ihr ein Restore-Con auch diese Labels dann für dieses Verzeichnis richtig setzt. Am einfachsten wäre es natürlich, man lässt es einfach in www liegen und linkt dann nur die normalen Pfade, die man so gewohnt ist, dann dorthin. Das ist das, was ich mir irgendwann mal angewöhnt habe. Das Zweite, was immer ganz gut hilft, ist, wie schon gesagt, Ports. Ja, wenn man dann Port aufmacht, eben auch mit dem SE-Kontext, setzen, jawohl, dieser Port ist jetzt, Port Nummer so und so hat jetzt auch denselben, wie zum Beispiel, wenn ich einen Webserver habe, Port 80, also HTTP-Port. Ich möchte den auch noch auf 8080 setzen, dann setze ich den entsprechend in die richtige Liste. Und das Dritte, was eigentlich immer ganz gut hilft, wenn er ein Problem hat, so habe ich es mir jedenfalls angewöhnt, ist Audit to Allow, guckt nach. Nicht, dass er das verwendet, was da drin steht, aber ich finde es immer ganz gut. Das sind die Regeln, die, mit der ich das, was ich versucht habe, erlauben würde. Ich fand es meistens besser zu verstehen, was das Problem ist, als manche Fehlermeldungen, die man so kriegt. Das sind so die drei Sachen mit SE-Linux. Und ansonsten, also wenn man die drei Sachen einhält, funktioniert es. Also ich habe es bei uns in der Firma gesehen, mit einer kurzen, wenn man sich an die drei Sachen hält, funktioniert der Umstieg oder das Aktivieren von SE-Linux relativ einfach. Noch eine extra Sache, nicht ständig Auto-Relabel. Weil wenn ihr eben dieses den Security-Label zwar richtig gesetzt habt, aber die Fault-Einstellungen es anders haben würden, überschreibt das euch jedes Mal beim Auto-Relabel. Und deswegen also beim Auto-Relabel vorsichtig sein, gerade wenn jemand eben mit SE-Linux zwar zum Beispiel eben den Security-Kontext per Hand richtig gesetzt hat, aber eben den Default-Kontext nicht richtig gesetzt hat, dann ist es jedes Mal danach wieder kaputt. Und das ist dann so, wo es dann irgendwie heißt so, ja, gestern ging es noch, jetzt habe ich das Auto-Relabel gemacht, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Scheiß SE-Linux, schalten wir links.
Genau, an der Stelle besser dann die Policy erweitern.
Genau.
Mit SE-Manager an der Stelle.
Welchen Einfluss hat SE-Linux auf die Geschwindigkeit oder Performance des Systems?
Ja, ich kann es nicht genau sagen. Die offiziellen Zahlen, die von den SE-Linux-Entwicklern liegen, sind irgendwie 1-2%. Das Problem ist nur, dass das Messen nicht unbedingt einfach ist. Es sei denn, du hast einen genaueren Wert aus deinen...
Es kommt drauf an, es ist ganz einfach... wie groß ist dein Access-Vector-Cache? Also wenn du, der erste Zugriff dauert immer relativ lang, dann liegt er in diesem Cache und dann geht es relativ schnell. Deswegen kommt es darauf an, wie du testest. Also wenn das natürlich, ich sag mal, wenn man es böse testet, nämlich du schmeißt einen Access-Vector-Cache weg und baust die dann neu auf, dann merkt man das. Klar, aber ansonsten, also ich sag mal, ich hätte jetzt so sagen, maximal 3%. Das ist so das, was ich bis jetzt gesehen habe. Kann natürlich, je nachdem, was du machst, also gerade wer anfängt mit Realtime-Kernen und ähnlichen Geschichten zu arbeiten, lass es. Also deswegen ist bei uns dann auch viele Maschinen dann SE-Linux ausgeschaltet, weil Realtime-Kernen, da wird es ja keine SE-Linux.
Ja. Realtime-Kernel geht doch mal noch eine Ecke weiter an der Stelle. Natürlich. Klar. Wobei der gängige Anwendungszweck bei den meisten ist dann vielleicht irgendwo auf dem Webserver oder auf dem Datenbankserver oder ähnliches oder auf dem Desktop und da hat man meistens zumindest keinen Realtime-Kernel. Es sei denn, man braucht ihn aus bestimmten Umständen.
Gibt es weitere Fragen?
Oben, oder? War doch gerade.
Ja, also mich würde jetzt gerne nochmal interessieren, wie das ist. Ich habe jetzt hier meinen Debian und das lief anscheinend eine Zeit ohne SE-Linux. Und jetzt habe ich halt überall sozusagen einen leeren Kontext. Was wäre denn der beste Fall, das auf SE-Linux umzustellen, ohne die ganze Kiste platt zu machen?
So, ich habe nur die Hälfte verstanden. Das System ist aktuell in Debian ohne SE-Linux aktuell und das Ziel ist ein Wechsel auf
SE-Linux. Genau, ich will dann SE-Linux durchziehen, aber bei mir ist halt alles leer mit dem Kontext.
Okay, also als erstes, sofern er nicht installiert, die SE-Linux-spezifischen Pakete zu installieren. Die kann ich für Debian leider nicht auswendig, die sind aber im Wiki meines Wissens nach dort dokumentiert. Sofern es Debian nicht geändert hat, wovon ich nicht ausgehe, wäre das dann ein Touch auf /.autorelabel. Und wichtig beim ersten Boot vielleicht noch schauen, dass die Policy auf permissive steht. Das wäre ein etc sysconfig config. Entschuldigung, etc SE-Linux config.
Das habe ich schon gefunden.
Und danach sollte das mit den Kontexten initial mal gegeben sein. Und wenn dann nicht das ganze System mit irgendwelchen fehlerhaften Kontextmeldungen und AVC denies einem die Logs zumüllt, sieht es schon mal gut aus und man kann auch in ZenForce 1 probieren. Okay, ansonsten danke. Müsste man mal gucken, ob es bei Debian irgendwelche Abweichungen noch gibt oder ob die Policies noch nicht passen. Ja, noch weitere Fragen? Also falls jemand irgendwas vertiefen möchte, noch mit irgendwelchen Policies und einzelnen Specials, und ich habe eine Anwendung XYZ. Ich bin auch morgen noch den ganzen Tag am Fedora-Stand zu finden. Üblicherweise findet sich meistens noch jemand, der dann doch die ersten Dinge abends noch ausprobiert hat und am nächsten Morgen mit Problemen kommt. Es ist einfach so.